Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ganz herzlich heiße ich Sie alle willkommen in diesem Gottesdienst. Besonders herzlich willkommen an unsere Tauffamilie. Der Elias wird heute getauft und der große Bruder ist auch dabei. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen Sie alle, dass Sie sich heute Morgen auf den Weg gemacht haben, dass wir miteinander Gottesdienst feiern. Und ich begrüße Sie mit dem Wochenspruch für diese Woche. Er steht im 1. Johannesbrief in Kapitel 5 und da heißt es, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Was für eine Macht wird da dem Glaube zugetraut? Glaube hat darum diese Macht, weil es uns verbindet mit dem Schöpfer der Welt. Die Welt überwunden, das heißt wohl nicht, dass es uns immer gut geht und dass es keine Probleme gäbe, sondern das heißt wohl, dass wir ein Stück weit gelassener und getrösteter leben können, weil wir wissen, Jesus ist da und er ist der Herr der Welt. Ich wünsche uns, dass wir heute Morgen was spüren davon, dass Jesus der Herr der Welt ist und er, der auch unser eigenes Leben in der Hand hat. Der Psalm 25, der erzählt davon, wer regiert auf der Welt. Und ich lade Sie ein, dass wir diesen Psalm im Wechsel miteinander sprechen, unter der Nummer 713. Nach dir, Herr, verlangt mich mein Gott, ich hoffe auf dich. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für alle, die seinen Bund und seine Gebote halten. Der Herr ist denen Freund, die ihn fürchten, und seinen Bund lässt er sie wissen. Wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und elend. Sieh an meinen Jammer und mein Elend und vergib mir alle meine Sünden. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diesen neuen Tag, für den Morgen, den du uns schenkst. Herr, wir danken dir, dass unser Leben bei dir geborgen sein kann. Wir danken dir, dass du da bist, auch wenn wir dich nicht spüren. Herr, danke, dass du uns durch und durch kennst. Du weißt, wie wir heute Morgen hier sind, wie es uns geht und was uns freut und was uns vielleicht auch Sorgen macht. Und du hörst uns, wenn wir dir unser Leben in die Hände legen. Und wir wollen das jetzt tun und dir das sagen, was uns auf dem Herzen liegt und wo wir deine Nähe brauchen. In der Stille legen wir dir unser Leben in die Hände. Wir beten miteinander und füreinander.
Anrufe, Herr, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen.
Ich bitte Sie, Platz zu nehmen. In unserer Mitte ist Elias Weilherz, dass er nach dem Willen unseres Herrn Jesus Christus unter unserer Fürbitte getauft wird. Liebe Familie von Elias, liebe Gemeinde, der Taufspruch von dem kleinen Buben steht in Psalm 91, Vers 11. Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Es ist wahrscheinlich der größte Wunsch jeder Mama, dass ihr Kind behütet aufwächst. Dass das Kind Geborgenheit erfährt im Leben und dass es eben seinen Lebensweg geht, dass es Freunde findet und dass es ihm irgendwie gut geht. Und zugleich wissen wir alle als Eltern, wir haben ja das Leben unserer Kinder gar nicht in der Hand. Die müssen ihre eigenen Erfahrungen machen im Leben, so wie jeder von uns seine eigenen Erfahrungen gemacht hat, gute und manche, an denen man irgendwie zu knabbern hat. Gott behütet uns, das heißt nicht, dass er uns vor allem Bösen behütet im Leben, aber dass er uns vielleicht eine Geborgenheit schenkt in allem, eine Geborgenheit, die unser Herz behüten kann. Dass Gott uns behütet, das können wir vielleicht vergleichen mit dem, wie Sie als Mama Ihr Kind versuchen zu behüten. Eine gute Mama tut ja alles dafür, dass es ihrem Kind gut geht. Manchmal trägt sie es nächtelang durch die Gegend. Sie ist die Erste, die da ist, wenn der neue Zahn kommt. Und doch, eine Mama kann ihr Kind versuchen zu behüten, aber durch manches muss das Kind allein durch. Manche Krankheit, der Husten in der Nacht. Entscheidend ist da wohl, dass die Mama das Kind auf dem Arm trägt. Und vielleicht ist es bei Gott ganz ähnlich. Er nimmt uns nicht alles ab im Leben, aber entscheidend ist, dass er uns im Bild gesprochen auf dem Arm trägt. Dass er da ist, nicht weit weg, sondern mitten bei uns im Leben. Das heißt es wohl, er hat seinen Engeln befohlen, dich zu behüten, dass Gott verspricht, ich bin da in deinem Leben, egal was passiert. So behütet er unser Herz. Dass Gott uns nahe sein will und uns behüten, das zeigt er uns in Jesus Christus. Gott kommt uns Menschen so nahe, dass er einer von uns wird, dass er unser Leben lebt und stirbt am Kreuz. Sein ewiges Leben gibt er für unser manchmal so zerrissenes Leben. Denn davon könnte jeder erzählen, dass unser Leben ja nicht immer ein behütetes Leben ist, sondern da gibt es Dinge, die zerrissen sind und zerbrochen. Da gibt es Dinge, die nicht in Ordnung sind zwischen uns und anderen und zwischen Gott und uns. Und Gott verspricht, ich behüte dein Leben. Ich mache das wieder heil. Dafür ist Jesus am Kreuz gestorben und auferstanden. Wenn wir Jesus vertrauen, dann ist er da in den schönen Momenten des Lebens und in den schweren. Er behütet unser Leben für immer und ewig. Das ist es, was er uns verspricht und was er auch dem Elias verspricht. Dass er sagt, ich behüte dein Leben, selbst wenn es mal zu Ende sein wird. Das ist die Perspektive, die uns gegeben ist, dass Gott uns für immer behütet. Auch am Ende, wenn das Leben eigentlich zu Ende ist, dass wir dann eine Heimat haben bei ihm für immer. Die Taufe heute ist jetzt nicht das Versprechen, dass es dem Elias immer gut gehen wird. Wir wünschen es ihm, dass er ein gutes Leben hat. Aber Gott verspricht ihm nicht, dass alles glatt geht, aber Gott verspricht ihm, ich bin bei dir. Ich behüte deine Seele. Ich passe auf dich auf, wenn das Leben dich zerreißen will oder wenn du selber auf einen Weg gegangen bist, der dich kaputt macht. Und jede Taufe erinnert uns an dieses Versprechen, das Gott jeder von uns gibt, dass er uns behüten will, unser Herz behüten. Die Frage ist wohl, ob wir ihm das zutrauen, dass er unsere Seele behütet. Und ich wünsche dem Elias von Herzen, dass er diesem Gott vertrauen lernt, dass er ihm begegnet und dass er diesem Gott vertraut, der so sehr verspricht, ihn zu behüten. Dann wird nicht alles gut sein, aber der Elias wird erleben, dass er nicht allein ist in seinem Leben und dass Jesus da ist. Ich wünsche Ihrem Buben von Herzen, dass ein Mensch ist, der Jesus vertraut. Und ich wünsche uns allen, dass wir diesem Gott vertrauen. Denn wem können wir mehr vertrauen als dem, der sogar seinen Engeln befohlen hat, uns zu behüten? Amen. Und jetzt singen wir ein Lied, was die Tauffamilie sich ausgewählt hat, was davon erzählt, Gott behütet uns. Das ist ein Kinderlied vom Anfang bis zum Ende. Das kommt jetzt in keinem Gesangbuch drin. Aber die Kinder von Kindergarten, die kennen das und wir versuchen es jetzt einfach mal. Ich sage mal den Text für alle Erwachsenen, die schon öfter bei Taufen dabei waren, die haben es auch schon öfter gehört. Das Lied heißt, vom Anfang bis zum Ende hält Gott seine Hände über mir und über dir. Ja, er hat es versprochen, hat nie sein Wort gebrochen. Glaube mir, ich bin bei dir. Immer und überall bin ich da. Da gibt es Bewegungen dazu. Jetzt gucken wir mal, wenn die Kinder sich trauen mitzumachen, ist gut. Und sie als Erwachsene schauen halt, wie es ihnen geht. Wir singen jetzt zweimal durch, dann haben wir es vielleicht auch drauf. Und überall, das ist das, was Gott dem Elias verspricht. Immer und überall bin ich da. Wir hören jetzt, was die Heilige Schrift über die Taufe sagt.
Wir hören aus der Heiligen Schrift, was uns Herr Jesus Christus von der Taufe geboten und verheißen hat. Er spricht: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und an anderer Stelle spricht er: Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Jesus Christus ruft auch die Kinder zu sich. Wir lesen im Evangelium: Sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht. Denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Darum betet, liebe Familie von Elias, dass euer Kind zu eigenem Glauben kommen und sich seiner Taufe freuen möge. Bei der heiligen Taufe bekennen wir uns mit der ganzen Christenheit zum dreieinigen Gott und sagen ab allem teuflischen Werk und Wesen. Darum sprechen wir miteinander das apostolische Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Du kannst dich wieder setzen.
Bei jeder Taufe sprechen wir über einen Menschen den Namen des dreieinigen Gottes aus. Und wir sagen damit, Gott, der Schöpfer und Herr unseres Lebens, will diesen Getauften um Jesu Willen ein gnädiger Gott und Vater sein. Er will ihm seine Sünden vergeben, damit er durch den Glauben als sein Kind lebe. Wir nehmen das Wasser dann zum Zeichen, dass Gott selbst uns reinigt von aller Sünde und Schuld, weil Jesus für uns gestorben ist. Und wir legen dem Getauften die Hand auf zum Zeichen, dass Gott selbst ihn haben will für ein neues Leben in seiner Kirche und in seinem kommenden Reich. Und jetzt bitte ich Sie, liebe Tauffamilie, dass wir gemeinsam an den Taufstein kommen. Und da kommen alle her, auch die Kinder, die wollen, dürfen gern mit vorkommen.
Sagt, ich bin das Licht der Welt, und wer an mich glaubt und mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Daran mögen Sie die beiden Kerzen erinnern, dass Jesus das Licht im Leben Ihrer Kinder sein will. Und jetzt werden wir für die Tauffamilie beten. Ich bitte diejenigen, die das Gebet sprechen, den Text lesen, nach vorne. Ich bitte Sie, dass Sie sich erheben.
Einmal trat ein kleiner Engel vor Gott und sprach zu ihm: Gott, du warst stets mein Freund und Begleiter, doch bald ist es an der Zeit, dass ich auf die Erde geschickt werde. Und nun habe ich Angst davor. Ich werde das Himmelreich und all mein bisheriges Wissen vergessen. Aber nicht das macht mir Kummer, sondern der Gedanke daran, dich zu vergessen. Wirst du mich nicht auch vergessen? Eine Weile schwieg Gott, dann lächelte er und meinte: Fürchte dich nicht, mein kleiner Engel, denn ich werde dich nie vergessen. Und auch deine Gedanken werden mir gelten. Aber wie soll ich das merken? Auf Erden kann ich ja nicht mit dir sprechen, erwiderte der kleine Engel etwas enttäuscht. Du bist doch so weit entfernt. Aber natürlich kannst du mit mir sprechen und ich werde dir immer zuhören, wo du auch bist. Der Engel schien nicht überzeugt. Und dennoch machte ich mir Sorgen. Ich möchte doch einen Beweis. Keine Angst, mein Kind, du wirst deinen Beweis bekommen. Denn wenn du auf die Welt gekommen bist, werden dich deine Eltern taufen lassen, damit du immer weißt, dass ich stets an deiner Seite stehe. Eine Zeit lang schaute der kleine Engel zu Boden, dann meinte er: Ich möchte dir etwas schenken, das einzige und wertvollste, was ich besitze. Ich schenke dir mein Vertrauen. Dann nahm Gott den kleinen Engel in die Arme. Und da erwachte ein kleines Kind in den Armen seiner Mutter und erblickte zum ersten Mal in seinem Leben das Licht der Welt.
Lieber Elias, kleiner Engel, getauft wirst du heute, gekommen sind viele Leute. Wir alle wünschen dir das Beste, feiern zusammen tolle Feste. Ab heute sind wir keine Bekannte, wir sind Freundin und Patentanten. Eine Familie sind wir nun, für dich werden wir immer unser Bestes tun. Melde dich, wenn du uns brauchst, wir sind da, darauf geben wir dir unser Wort, für uns ist das klar. Ruf uns einfach an, ganz egal wann. Öffnungszeiten wird es bei uns nicht geben. 24 Stunden, 7 Tage die Woche kannst du auf uns zählen. Wir werden auf dich Acht geben, werde nie am Geburtstag fehlen. Bei Hilfe und Not werden wir sofort auftauchen. Heute werden wir dich taufen. Als Patentanten werden wir dich stets begleiten. Versprochen ist das für Ewigkeiten. Ganz doll haben wir dich lieb. Es ist schön, dass es dich in unserem Leben gibt. Wir wurden als Patentanten ausgewählt. Es gibt nichts, was uns besser gefällt. Für deinen Lebensweg dir nur das Beste wünschen wir dir an deinem Feste.
Und wir beten. Herr Jesus Christus, und darum bitten wir dich, dass immer und überall du den Elias begleitest. Wir bitten dich für seine Familie, für den großen Bruder und seine Mutter, für die Patentanten, für alle, die ihn begleiten, dass du ihnen nahe bist. Schenke ihnen das Vertrauen, dass du sie begleitest. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir nicht alleine gehen, wenn wir dir vertrauen. Amen. Jetzt bitte ich sie, wieder Platz zu nehmen. Vielen Dank. Und jetzt hängen wir noch das Blatt vom Elias an den Baum. Und ich glaube, der Lukas, der große Bruder, der macht das für uns. Und währenddessen bitte ich sie, dass sie ihr Gesangbuch schon aufschlagen. Wir singen ein Lied, das wir oft am Schluss singen, aber jetzt soll es als Segenslied für den Elias sein: Geh unter der Gnade. Liebe Gemeinde, als Predigttext für heute Morgen ist uns nach der Ordnung unserer Landeskirche ein Abschnitt aus dem Römerbrief gegeben, aus Kapitel 10, die Verse 9 bis 17. Da schreibt der Apostel Paulus: Wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht, und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Denn die Schrift spricht, wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Es ist kein Unterschied zwischen Juden und Griechen, es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden, wie denn geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen. Aber nicht alle sind dem Evangelium gehorsam, denn der Prophet Jesaja sagt, Herr, wer glaubt unserem Predigen? So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Herr, segne dein Wort an uns. Amen. Liebe Gemeinde, es gibt Momente im Leben, da geht es um alles oder nichts. Wenn der Verliebte, seine Angebetete, den Hochzeitsantrag macht. Wenn sich einer um eine Arbeitsstelle bewirbt, dann geht es darum, ob er die Zusage bekommt oder nicht. Oder vielleicht haben Sie es schon erlebt, wenn man beim Autofahren gerade noch mal bremsen kann und man kommt knapp vor dem Vordermann zu stehen, dann geht es um alles oder nichts. Wenn wir an solche Momente denken, dann spüren wir ein wenig davon, was der Paulus hier wohl meint. Weil er auch von solch einem Moment spricht, wo es um alles geht oder nichts, aber eigentlich ist das ein ewiger Moment. Wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt, so wirst du gerettet. Um alles oder nichts geht's hier. Um gerettet sein oder zu Schanden werden, wie es der Paulus ausdrückt. Da heißt es ja, wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden. Paulus, und das merken wir hier, formuliert nicht nur schöne religiöse Gedanken über Gott, sondern ganz schön radikal spricht er davon, dass es in unserem Leben um alles geht, gerettet sein oder nichts, zu Schanden werden. Paulus sagt es wahrscheinlich so deutlich, weil er weiß, jeder Mensch wird irgendwann mal vor Gott stehen. Vor diesem Gott, von dem es im Glaubensbekenntnis heißt, er kommt, um zu richten die Lebenden und die Toten. Wir werden vor ihm stehen, weil wir unser Leben vor ihm verantworten müssen. Und dann, wenn wir vor ihm stehen, dann zählt doch wohl nur eins, nämlich gerettet sein. Was meint der Paulus, wenn er von gerettet sein und zu Schanden werden spricht? Dieses Wort zu Schanden werden ist ja ein altes Wort. Von seiner Bedeutung in der griechischen Ursprache her meint es eigentlich, da ist jemand beschämt, weil was kaputt gegangen ist und nicht Bestand hat. Und damit ich mir selber besser vorstellen kann, was das wohl meint, was der Paulus hier sagt, da denke ich an was, was man im Sommer jetzt oft erleben konnte. Meine Kinder, die essen für ihr Leben gern Eis. Und irgendwie mache ich das auch. Wahrscheinlich machen sie es deshalb. Und sie wissen das, wenn man ein Eis hat, wenn es richtig heiß ist und man legt das Eis kurz auf den Teller, weil man kurz weggeht und die Sonne brennt aufs Eis, innerhalb von einer Minute ist das Eis zerschmolzen. Und dann ist das, was zu Schanden werden bedeutet, vielleicht klar. Da steht man da vor seinem zusammengeschmolzenen Eis und steht irgendwie betreten da, weil es gerade noch da war und jetzt schon zerschmolzen. Wahrscheinlich meint der Paulus sowas, obwohl er das noch nicht gekannt hat, so ein Speiseeis. Nämlich das, was im Leben in sich zusammenschmilzt und keinen Bestand hat. Das im strahlenden Licht der Sonne Gottes unser Leben in sich zusammenschmilzt. Das ist das, was der Paulus hier meint. Wenn wir mal vor Gott stehen werden, dem Richter, was hat denn Bestand, wenn Gott auf unser Leben schaut? Hat Bestand, dass wir uns so oft um uns selber gedreht haben? Oder schmilzt es nicht in sich zusammen? Hat Bestand, dass wir einem anderen vielleicht nicht verzeihen konnten und dass wir nicht die Kraft hatten, den alten Streit zu begraben? Hat Bestand, dass wir Dinge über andere erzählt haben und wir hätten lieber den Mund halten sollen? Hat Bestand, dass wir meinen, das Leben selber im Griff zu haben und wir vertrauen nicht Gott. Und das ist die Perspektive, die Paulus hier über unser Leben hat. dass unser Leben in Gottes Augen keinen Bestand hat. Dass es in den Augen dieses Richters zusammenschmilzt wie das Eis in der Sonne. Da schmilzt es in sich zusammen, wo wir wahrscheinlich überzeugt sind, manchmal, ich habe das Leben im Griff und bei mir ist es gut und das Problem haben die anderen. Und wenn wir vor Gott stehen, dann merken wir vielleicht, wie es wirklich ist. Wenn wir mal vor Gott stehen werden, dann stelle ich mir so vor, dass wir dann merken, dass wir nichts aufweisen können. Und dass unser Leben gar nicht zu diesem heiligen und gerechten Gott passt. Wenn wir unser Leben so ehrlich betrachten, wie es der Paulus hier sagt, dann spüren wir vielleicht, warum er sagt, wir brauchen Rettung. Und Paulus wird nicht müde, von diesem Jesus, von diesem Retter zu sprechen. Er sagt, wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Wer in ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Also, Paulus sagt, mit dem Herzen glauben und mit dem Munde bekennen, das rettet mich. Das rettet mich davor, dass mein Leben in sich zusammenschmilzt wie das Eis in der Sonne. Paulus zitiert hier aus dem Taufbekenntnis der ersten Christen. Bei den ersten Christen war es ähnlich wie bei uns. Wir haben vorhin ja bei der Taufe vom Elias das Glaubensbekenntnis gesprochen. Die ersten Christen, das waren Erwachsene, die getauft wurden. Und wenn die getauft wurden, haben die wohl ein Taufbekenntnis gesprochen und wahrscheinlich war das ganz kurz. In der damaligen Weltsprache, im Griechischen, waren das nur zwei Worte, nämlich Kyrios Jesus, das heißt auf Deutsch, Jesus ist der Herr. Das war das Bekenntnis. Und deshalb zitiert hier der Paulus und sagt, wer mit dem Munde bekennt, Jesus ist der Herr. Und damit war ja alles gesagt. Jesus ist der Herr über die Welt und übers eigene Leben. Das war aber damals nicht ungefährlich, das so zu sagen, denn es gab eigentlich einen Herrn über die Welt, das war damals der römische Kaiser. Und im letzten Drittel des ersten Jahrhunderts nach Christus, da ließen sich die Kaiser sogar so anreden, Herr und Gott. Die Christen haben was anderes gesagt, Jesus ist der Herr. Da kann man sich vorstellen, dass es nicht ungefährlich war, weil das die römischen Kaiser nicht hören wollten. Aber mit diesem Bekenntnis ist klar, wer das Leben in der Hand hat. Ich denke nochmal an meine Kinder, um das zu verstehen, was der Paulus hier wohl meint. Bei meinen Kindern geht es oft darum, wer bestimmen darf. Vielleicht ist es bei ihren Kindern auch so. Wer ist der Chef, sagt man da. Wer darf bestimmen, welches Fernsehprogramm man anschaut? Und wer darf bestimmen, welches Spiel man spielt? Und wer darf bestimmen beim Fußballspiel, ob das jetzt ein Tor war oder nicht? Im normalen Leben ist es ja auch so, oder? Wer darf bestimmen? Paulus meint was Ähnliches, aber was viel tiefer geht. Wer bestimmt eigentlich in unserem Leben? Und wer bestimmt auf unserer Welt? Und der Paulus sagt wohl, wenn Jesus der Herr ist, dann bestimmt kein anderer mehr. Wie befreiend ist das? Wenn Jesus der Herr ist, dann hat alles andere, was mich bedrängen will und was mich knechten will im Leben und was mein Herr sein will, dann hat alles andere seine Macht verloren, weil Jesus der Herr ist. Und wenn Jesus wirklich mein Herr ist, dann sind ja nicht mehr meine Ängste der Herr. Und vielleicht kennen Sie das auch, dass manchmal die Angst einen packt mit der kalten Hand und man kommt gar nicht los. Wenn Jesus der Herr ist, hat er seine Macht verloren. Und wenn Jesus mein Herr sein darf, dann sind auch nicht diese Gedanken der Herr, die mir immer einflößen wollen, wer bist du denn und was kannst du denn? Vielleicht kennen Sie das auch, dass man solche Gedanken manchmal hat. Wenn Jesus der Herr ist, darf das mich nicht bestimmen. Und wenn Jesus der Herr ist, dann darf nicht mal meine Schuld mich bestimmen und der Herr sein. Und es kann ja keiner von uns seine Lebensgeschichte umschreiben. Was geschehen ist im Leben, das ist geschehen. Und wo wir schuldig geworden sind, das ist so. Man kann nichts dran ändern. Und es gibt ja Dinge, die verfolgen einen. Die lassen einen nicht mehr los, weil man da so ein schlechtes Gewissen hat. Auch hier gilt, der Herr ist Jesus. Vielleicht ahnen wir, was der Paulus hier jetzt meint, wenn er sagt, das rettet uns, wenn wir Jesus Herr sein lassen. Weil unser Leben dann nicht mehr von Dingen bestimmt ist, die uns knechten und niederdrücken. Wenn wir sagen, Herr ist Jesus Christus, dann legen wir unser Leben in die Hände des Schöpfers des Universums. Wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Mit dem Herzen glauben, das heißt wohl mit dem, was mich im Innersten ausmacht, glauben. Aus tiefstem Herzen Jesus vertrauen. Und der Paulus schreibt hier, was der Inhalt dieses rettenden Glaubens ist. Glauben, dass Jesus von Gott auferweckt worden ist von den Toten. Warum ist es der Paulus so wichtig, dieser Glaube daran, dass damals Jesus von den Toten auferweckt worden ist? Dass Jesus damals auferstanden ist am Ostermorgen, das ist nicht nur was, was halt lang vergangen ist, sondern das hat mit unserem Leben heute zu tun. Und darum sagt der Paulus, das rettet dich. Wenn Jesus damals den Tod besiegt hat und er lebendig geworden ist, dann ist er auch heute der Herr über meinen Tod und über unseren Tod. Und darin liegt eine ewige Perspektive für unser Leben. Wenn das stimmt, Jesus ist der Herr auch über den Tod, dann bleibt am Ende mehr als das Grab und das Sterben, weil Jesus uns Leben schenkt für immer. Gewiss, wir alle kennen das, wie traurig man ist, wenn einem ein Mensch vom Herzen gerissen wird. Wie einem das mitten durchgeht durchs Herz. Es zerreißt einen, wenn man Abschied nehmen muss für immer. Aber Christen wissen mehr, wenn sie sagen, Jesus ist der Herr. Sie wissen, wer an Jesus glaubt, der hat ein Leben über den Tod hinaus. Der Glaube an Jesus, der rettet uns davor, dass der Tod der Herr ist im Leben. Denn am Ende steht dann nicht nur der Tod, wenn wir Jesus vertrauen. Am Ende steht dieser auferstandene Jesus und wird uns in die Arme nehmen. Wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Der Glaube an Jesus rettet. Das ist die Botschaft des Paulus. Wenn hier so eindrücklich von Rettung die Rede ist, dann muss ich gestehen, dann muss ich an meinen Urlaub denken. Ich kann es gar nicht anders. Wir waren im Urlaub in Holland am Meer und da gab es die Rettungsbrigade. Die Rettungsbrigade, das war so das holländische DLRG in ihrem Haus am Strand, die da mit dem Fernglas das Meer abgesucht haben und mit ihren Motorbooten übers Meer fuhren, um die Leute im Zweifel rauszuziehen. Und ich denke an ein Erlebnis, das ich als 13-Jähriger hatte mit meinem Bruder. Da waren wir auch am Meer im Urlaub, gerade am selben Strand und deshalb ist mir das eingefallen. Wir sind damals rausgeschwommen aufs Meer und irgendwann hatten wir keinen Boden mehr unter den Füßen. Und wir haben uns abgestrampelt im wahrsten Sinn des Wortes und mein Bruder und ich, wir sind wirklich schlechte Schwimmer und das war, ist bis heute so. Wir haben versucht, ans Ufer zu kommen und wir haben es nicht geschafft. Und wir haben gemerkt, wie die Kraft weniger wird und wir haben auch gemerkt, wenn wir jetzt rufen, hört uns sowieso keiner. Ich weiß, dass ich damals irgendwie gebetet habe, eigentlich mit Todesangst im Herzen. Und irgendwie haben wir es geschafft, dass wir an den Strand gekommen sind. Gerettet in letzter Minute. Und wenn der Paulus an Rettung denkt, dann denkt er daran, dass wir herausgezogen werden aus diesem Meer des Lebens, das uns nach unten zieht. Und er denkt es anders, als wir es damals erfahren haben. Mein Bruder und ich, wir haben es geschafft aus eigener Kraft, aus Gottes Gnade. Der Paulus stellt sich so vor, wie wenn diese Rettungsbrigade kommt und einen Ertrinkenden aus dem Wasser zieht. Das ist die Rettung, die sich Paulus vorstellt. Wir brauchen Rettung, weil wir untergehen im Meer der Schuld, die uns nach unten zieht. Wir gehen unter, weil der Tod uns kaputt macht. Wir gehen unter, weil so viele andere Dinge im Leben an uns zerren und uns in die Tiefe ziehen und wir haben keine Kraft mehr. Wir brauchen einen, der uns rauszieht, so wie diese Rettungsbrigade am Strand die Ertrinkenden rauszieht. Und Glaube heißt dann wohl schlicht und einfach um Hilfe rufen. So wie es der Paulus sagt, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden. Dass wir sagen, Herr, ich gehe unter in den Sorgen meines Lebens und in dieser Angst und in dem, was ich nicht gut machen kann. Ich gehe unter, weil mein Leben nicht Bestand hat in deinen Augen. Und Jesus hat sich schon längst auf den Weg gemacht, um uns zu retten. Vor 2000 Jahren hat er sich auf den Weg gemacht, ist an diesem Kreuz gestorben, damit er uns heute retten kann. An unsere Stelle ist er getreten an diesem Kreuz. Er ist untergegangen im Meer unseres Lebens, damit wir gerettet werden. Glaube heißt schlicht und einfach um Hilfe rufen. Mit dem Glauben ist es ja manchmal so eine Sache, gell? Dass man Zweifel hat und manchmal glaubt man vielleicht mehr und manchmal fällt es schwerer zu glauben. Was tut's? Um Hilfe rufen kann ich auch mit Zweifel im Herzen. Vielleicht gerade dann, wenn ich denke, jetzt gehe ich unter in den Zweifeln, dass ich rufe. Und liebe Gemeinde, eins lässt mich immer wieder staunen, dass Gott diese Rettungsbotschaft uns Menschen anvertraut. So sagt es ja der Paulus am Ende seines Textes. Der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt kommt aus dem Wort Christi. Predigt meint hier mehr als das, was ich jetzt tue, hier auf der Kanzel reden. Predigt meint Alles, wo wir von Jesus erzählen oder wo wir so leben, dass Menschen Jesus begegnen. Das ist unser Auftrag als Christen, dass wir das weitersagen. Gott hat sich schon längst auf den Weg gemacht, um uns zu retten. So kommt der Glaube aus der Predigt, die Predigt aber durch das Wort Christi. Und liebe Gemeinde, eins möchte ich mir heute Morgen sagen lassen von diesem Predigttext, wenn es hier heißt, das Wort Christi spricht hier. Ich möchte es persönlich nehmen, was der Paulus hier sagt. Ich möchte es so nehmen, dass Jesus uns hier anspricht, dass er in unser Leben hineinspricht, da, wo wir vielleicht in der Gefahr stehen, unterzugehen. Jesus ruft uns heraus aus den Wellen, die uns nach unten ziehen. Und er ist der Einzige, der uns wirklich retten kann. Und dann kommt es doch wohl darauf an, ihm zu vertrauen. Ich wünsche uns, dass wir das tun, einfach um Hilfe rufen. Und dass wir dann erleben, dass dieser Herr uns packt und herauszieht. Amen. Ich bitte Sie, sich zu erheben. Herr Jesus Christus, wir sind Menschen, die Rettung brauchen. Und jetzt bitten wir dich, dass deine Hand uns ergreift und herauszieht aus dem, wo wir untergehen. Du weißt genau, wo es uns so geht. Erbarm du dich und lass uns dann erleben, dass unser Leben bei dir geborgen ist für immer und ewig. Amen. Ich bitte Sie, Platz zu nehmen und wir singen ein Lied von diesem Gott, der uns rettet, 946 aus dem Roten Liederbuch.
Meine Gnade weicht nicht von dir.
Wir beten und ich bitte Sie, sich zu erheben. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du der Retter der Welt bist. Und wir brauchen das, dass da einer kommt und uns herauszieht aus dem, wo wir untergehen. Du weißt, ob wir Menschen sind, die dich schon kennen und dir vertrauen, oder ob das für uns vielleicht auch ungewohnt ist. Wir bitten dich, dass du uns begegnest und dass wir es merken. Du sprichst dein Wort in unser Leben hinein und du liebst uns über alles. Hilf uns, dass wir dir vertrauen. Hilf, dass wir so glauben, dass wir um Hilfe rufen. Herr unser Gott, wir bitten dich heute für unsere ganze Welt, für die vielen Menschen, die leiden und sterben, weil Krieg und Gewalt an der Tagesordnung sind. Herr, wir bitten dich für die, die verfolgt werden, weil sie dir glauben und dir vertrauen. Herr, wir bitten dich für alle, die als Missionare unterwegs sind, um deine rettende Botschaft auszubreiten. Herr unser Gott, wir bitten dich für die Menschen, die auf der Flucht sind, weil sie ihre Heimat verloren haben. Und wir bitten dich für unser Land, dass Menschen dir begegnen und erkennen, dass unser Leben ein Geschenk aus deiner Hand ist. Herr Jesus Christus, wir bitten dich für alle in unserer Gemeinde, die nicht wissen, was werden soll, die in den Sorgen untergehen. Wir bitten dich für alle, die so traurig sind, weil sie einen lieben Menschen verloren haben. Wir bitten dich für alle, die krank sind. Erbarm du dich. Herr Jesus Christus, und du weißt, was uns einen jeden persönlich beschäftigt, woran wir denken, wenn jetzt die neue Woche anbricht. Wir bitten dich, lass es uns erleben, du begleitest uns und wir sind nicht allein. Und alles, was uns bewegt, das vertrauen wir dir an mit den Worten, die du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich bitte Sie, noch einmal Platz zu nehmen. Das nächste Lied, die Nummer 263, und ich schlage jetzt vor, wir singen nicht die Strophen 1 bis 5, sondern 1 bis 3, weil sonst wahrscheinlich die Oberiflinger irgendwann dann sich wundern, wenn der Pfarrer nicht kommt. Strophen 1 bis 3, dann reicht es uns alles ganz gut. 263. Herzlichen Dank an das Sing- und Musikteam, dass Sie uns durch diesen Gottesdienst begleiten. Ich glaube, wir hören Sie nachher als Nachspiel nochmal, dass wir während den Klängen dann ausziehen. Herzliche Einladung, dass Sie aber vielleicht noch nicht gleich rausgehen, sondern den Umweg über die Kaffeetasse machen, ganz herzliche Einladung zum Kirchenkaffee heute Morgen. Danke auch fürs Opfer vom vergangenen Sonntag von unserem Gottesdienst mit dem Musiker Waldemar Grab. Es war 830 Euro für sein Spendenprojekt Hoffnungsträger in Haiti. Das Opfer heute ist für IFJUCO bestimmt, diese Iflinger Jugendkooperation. Vielen Dank. Ein Hinweis noch für die Kinderkirche. Am kommenden Sonntag nach der Spätkirche findet noch eine Probe, eine Gesangsprobe für Kinderkircheeltern statt. Wäre schön, wenn manche sich einladen lassen, noch ein Lied zu proben für den Erntedankgottesdienst. Und jetzt bitte ich Sie, sich zu erheben. Am kommenden Samstag werden hier in Schopfloch kirchlich getraut Nadine und Martin Kossmann um 14 Uhr. Wir beten für dieses Paar. Herr Jesus Christus, wir bitten dich für dieses Ehepaar, dass du sie begleitest auf ihrem gemeinsamen Weg. Wir bitten dich, halte du deine schützende Hand über sie und die ganze Familie. Lass sie in guten Tagen und wenn es schwer wird erfahren, dass du sie begleitest und stärk ihnen das Vertrauen auf dich. Amen. Am nächsten Sonntag werden drei Kinder getauft, Lena Moos, Lara Burkhardt und Alena Schlotter. Und wir bitten auch für diese Kinder und die Familien. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du diese drei Kinder ihren Familien anvertraut hast. Hilf, dass sie zu dir Vertrauen fassen und dir begegnen in ihrem Leben. Lege du deinen Segen auf diese Familien. Amen. Im Stehen bitten wir Gott um seinen Segen mit der Segensstrophe: Verleih uns Frieden gnädiglich. Als Tauffamilie wünsche ich heute einen schönen und ganz erfüllten Tag. Wir gehen in diese Woche im Segen und im Frieden unseres Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.